Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und heute Morgen ist auf einen Frühstückskaffee da der Florian.
Ja, guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Zum Hintergrund, es machte letztens in meinem Skype plopp und dann war eine Nachricht von dir da, die hieß, hi Daniel, alles gut bei dir? Ich habe heute Bioshock Infinite anspielen dürfen. Spiel war super, muss unbedingt mit jemandem über das Geschehene reden, das Gesehene reden. Genau, und wenn Leute damit angeben wollen, dass sie irgendwas schon vor allen anderen gespielt haben, dann haben wir natürlich immer Platz für sowas. Deswegen reden wir heute mal über Bioshock Infinite, bevor es eigentlich schon rausgekommen ist.
Genau. Ja, und ich hatte die Chance sozusagen bei 2K im Büro in München sozusagen die ersten 3 Stunden anzuspielen und war total hin und weg. Und habe mir vielleicht gedacht, dass du vielleicht auch für deine Tätigkeit als Schreiber oder Podcast vielleicht schon reinschnuppern durftest. Und wollte einfach drüber reden, weil ich so begeistert davon war, was ich in den ersten 3 Stunden erleben durfte oder erlebt habe. Mhm. War wirklich toll.
Ja. Genau, also ich habe es noch nicht gespielt, weil bei uns, von uns aus der Redaktion war nämlich mein Kollege da, der Patrick Meyer. Der hat sich das angeschaut, aber schon, glaube ich, als du es angeschaut hast, hatten wir, glaube ich, irgendwie eine große mehrseitige Geschichte drüber. Deswegen war der vor ein paar Wochen mal da. Und der hat wahrscheinlich dann das Ähnliche wie du gesehen, also die ersten 3 Stunden. Und der war auch sehr angetan, was er da gesehen hat. Und deswegen war ich auch, als du den Vorschlag gemacht hast, lass uns darüber mal reden, gleich, ja, ich will nicht sagen Feuer und Flamme, aber auch durchaus sehr bereit, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auf jeden Fall sehr eindrucksvoll ist, was man da gesehen hat. Deswegen erzähl doch mal, was passiert denn in den ersten 3 Stunden oder was hast du denn da jetzt genau gesehen?
Ja, ich habe eine Menge gesehen, das kann man schon mal sagen. Also wirklich tolle Sachen. Man übernimmt sozusagen als Spieler Booker David, das ist ein ehemaliger Detektiv von dieser bekannten Pinkerton-Detektei. Ja. Genau. Und das Spannende ist, wenn man jetzt Bioshock-Fan ist, hat man sofort, wenn das Spiel startet, irgendwie Erinnerungen an den ersten Teil. Man stürzt zwar nicht mit dem Flugzeug ab, aber man startet sozusagen in der Nähe von dem Leuchtturm. Und sozusagen anstatt nach unten, nach Rapture, geht's dieses Mal nach Columbia, nach oben in die Wolken. Und das allein ist schon so toll, dieser erste Blick mit diesen schwebenden Häusern und dieser Look, der spielt ja, glaube ich, 1910 bis 1920, 1912 oder so. Mhm. Und dieser ganze Look wird man halt sofort irgendwie überwältigt, als man dann sozusagen die ersten Schritte macht. Und ganz am Anfang, also wenn man mit dieser Kapsel, mit der man dann nach oben fliegt, ankommt, ist man in so einem, ja, wie soll man sagen, in so einem unterirdischen Kapelle, die gefüllt mit Wasser ist und man fühlt sich irgendwie schon wieder erinnert auch an Rapture, mit dem, wo auch kontinuierlich Wasser am Boden ist und denkt sich, ah, irgendwie falsches Spiel. Und das ist aber fantastisch, weil überall Kerzen und alles so, ja, so über, ja, richtig sakrileg und irgendwie, oder sakral besser gesagt. Und ja, es hat einfach diesen ganz besonderen Charme, wenn man so in so eine Kirche, in so einem dunklen Raum ist oder so. Und das war irgendwie stark. Und dann waren halt irgendwie drumherum, ja, Kultisten, nenne ich sie jetzt mal, oder Anhänger des Propheten, die komplett weiß angezogen sind und haben halt Bibelverse aufgesagt oder halt Zeilen des Propheten. Und man hat da schon gemerkt, okay, es gibt einen großen Herrscher in dieser Welt und das ist dieser Prophet. Und der verfolgt dann auch einen relief stark in den ersten, zumindest 3 Stunden. Ich weiß nicht, ob das dann im Laufe des Spiels sich noch ändert, aber man ist sozusagen auch immer unter den Augen dieses Propheten oder den Anhängern. Und man wird dann in den ersten 5 Minuten sozusagen getauft und stirbt dabei fast und kommt dann eben an die Oberfläche von Columbia. Und dann geht's eben das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ist man erstmal baff, weil alles so strahlend ist und hell und sonnig und ja, tolle Gebäude, riesigen Gebäude und ja, die diesen tollen Look der 1912er Jahre haben. Und dann spielt man so eine Art Tutorial, Lernt erstmal sozusagen diese ganze Welt kennen, zu agieren. Stellt sich die Frage, wie gehe ich denn jetzt eigentlich vor? Ich muss ja, habe ja irgendwie den Auftrag, diese Elizabeth zu finden.
Das wollte ich gerade sagen, das ist ja der Grund, warum du überhaupt an erster Stelle überhaupt erstmal nach Columbia musst, weil du den Auftrag hast, ich weiß jetzt nicht von wem, aber du hast ja als Privatdetektiv so ungefähr den Auftrag, diese Elizabeth zu finden oder sogar da rauszuretten, oder?
Genau, also man soll sie sozusagen auf die Erdoberfläche wiederbringen. Und diese Elizabeth wird sozusagen festgehalten in einem Gefängnis und wie sich dann später rausstellt, auch irgendwie wird die ja dann auch beobachtet und wirklich streng bewacht. Und die soll man sozusagen befreien und dann wieder an die Erdoberfläche bringen.
Jetzt ist ja am Anfang aber alles noch intakt, oder? Also, weil ich habe in der Edge habe ich einen Artikel drüber gelesen und da hieß es eben, dass man ja das Rapture im ersten Bioshock im Prinzip immer nur im zerstörten Zustand gesehen hat. Und der Unterschied zu Bioshock Infinite ist jetzt, dass man da, wenn man hinkommt, ist die Welt noch nicht kaputt, sondern sie funktioniert noch, diese Stadt.
Genau. Das ist sozusagen, die Stadt lebt noch komplett. Das ist wirklich eigenes Leben mit Jahrmärkten. Die Leute haben ihre Arbeit und leben dort und sind da auch wirklich glücklich, da oben zu leben, weil ja Columbia sich sozusagen ja vom Rest der USA freigesagt hat und sozusagen ja eigenständig leben möchte. Und dementsprechend ist halt irgendwie alles total intakt, weil Columbia der Geschichte nach ja sozusagen für die Weltausstellung gebaut wurde und ganz am Anfang repräsentativ für die USA von Kontinent zu Kontinent geflogen ist oder gezogen ist und hat dadurch halt irgendwie einen ganz krassen Machtstatus bekommen und das merkt man halt. Also diese ganze Stadt ist intakt, ist Reichtum, man sieht keine armen Menschen oder so, sie sind alle gut genährt, alle gut angezogen. Wenn man als Spieler findet man überall Äpfel und was weiß ich, die man dann zu sich nehmen kann, um wieder seine Energie wiederherzustellen. Und diese ganze Stadt ist sehr lebendig auch.
Ja, das war ja schon immer eine Stärke von Bioshock, dass es sehr, sehr viel von Atmosphäre lebt. Also dass eben die ganzen Levels waren eben nicht einfach nur Set-Pieces, die halt hingebaut wurden, damit du dazwischen drin irgendwie Leute wegballern kannst, sondern irgendwie hatte man das Gefühl, sie haben sich bei jeder Einrichtung irgendwie was gedacht und jedes Element in dem Spiel war irgendwie künstlerisch designt oder nach bestimmten Vorbildern entworfen oder ähnliches. Also das erste Bioshock hat ja diesen Art-Deco-Stil und das jetzt das Bioshock Infinite hat ja so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man den beschreiben soll, diesen Stil, so ein bisschen dieses amerikanische, klassizistische.
Ja, und es spielt auch noch so dieses Jahrmarkt-Thema, also diese ziehenden Jahrmärkte ein bisschen mit rein. Und ich habe mich an mancher Stelle, ja, wie soll man sagen, ich weiß nicht, ob man, das ist jetzt ein doofer Vergleich, aber Boardwalk Empire, dieses Atlantic City, das hat irgendwie, also da, wie da die Gebäude aussehen und wie da die Leute sich bewegen, dass es da Jungen gibt, die noch sozusagen Zeitungen verkaufen, also diese aktuelle Nachrichten, Tagesgeschehen und sowas passiert dort auch alles.
Und die Jungs alle so mit so Hüten, also mit so kleinen Mützen und kurzen Hosen und so, ja.
Genau, und auch die Polizisten halt noch mit einem
Schlagstock,
also oder besser so einen halben Baseballschläger, so einen Holzknüppel und genau. Okay. Also so kann man sich das so ungefähr vorstellen.
Ja. Und wie reagiert denn die Welt auf dich? Also sind die am Anfang irgendwie feindselig dir gleich gegenüber eingestellt oder kannst du da einfach erstmal unbemerkt rumlaufen, weil ja keiner weiß, dass du da irgendwie bist, um da diese Elizabeth aus dem Gefängnis zu klauen?
Also ganz am Anfang ist sozusagen, wenn man ankommt, ist man komplett frei. Man muss sich ja sozusagen selber erstmal zurechtfinden, weil du ja sozusagen als Detektiv diesen Auftrag hast, die erstmal zu finden und musst dich selbst in dieser Stadt zurechtfinden. Du wirst so ein bisschen komisch angeschaut, weil ich glaube, du schon ein bisschen anders angezogen bist oder zumindest halt ja nicht so sauber wirkst. Man bewegt sich dann frei und es gibt dann sozusagen eine Schlüsselszene, an dem sich dann das Spiel sozusagen dreht. Und zwar, wie ich vorher schon erwähnt habe, gibt es diesen Propheten und der hat natürlich seine ganz eigene Religion und die sind dort alle sehr gläubig und patriotistisch. Und es gibt
also in der Edge, stand, dass dieses diese ganze Stadt ein bisschen so das Amerika repräsentiert, was sich die Republikaner immer gerne wünschen würden. Absolut. Also so, alle Menschen sind gläubig und alle Menschen sind trotzdem irgendwie sehr ja, finanziell orientiert, also so dieses arbeite hart, damit du was erreichst und Wirtschaft muss vorangehen, alle müssen arbeiten, es muss zusammengepackt werden und sowas und auch alle sehr patriotisch und stolz und also so, ja, so ein bisschen so eine Anspielung auf dieses republikanische Amerika, was die sich wünschen.
Ja, oder auch oft das Bild, was man so hat, wenn man sagt so, ja, wie stellst du dir Amerika vor? Also ja, das sind, ja, die sind in Amerika gibt es so ganz streng Gläubige und die sind sehr patriotistisch und da genau das wird ja auch in dem Spiel gezeigt, ja. Also auf jeden Fall, die sind alle sehr, sehr gläubig. Das bringt dann sogar ein paar witzige Szenen mit sich oder aber davon lebt auch diese ganze Welt, weil man an jeder Ecke irgendwelche Leute sozusagen die Worte des Propheten die verteilen sozusagen die Worte des Propheten und es gibt dann so wie so kleine
Kleine Kinos. So? Achso, okay. Flugblätter hätte ich jetzt gedacht, die so.
Nee, Blätter. Nicht Flugblätter, sondern das sind wie so Schwarz-Weiß-Kinos, wo man so reinschauen kann. Also am besten kann man sich vorstellen, wenn man mal so einen so Aussichtspunkt hat und in so ein Fernrohr reinschaut, gab's, wo man so ein
wo man dann so eine Münze reinschmeißt und dann kann man
genau.
Dann so einen Guckkasten quasi.
Guckkasten, ja, das wird's treffen. Und da laufen dann sozusagen Stummfilme ab, wo dann sozusagen diese ganze Geschichte des Propheten, dann Geschichte von Columbia erzählt wird, von Sehenswürdigkeiten in Columbia und das ist sozusagen für all diejenigen Spieler, die mehr Informationen haben wollen, als wie jetzt nur das, was ihnen das Spiel sowieso erzählt, das sollten halt diese kleinen Guckkasten dann nutzen.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, um zu diesem Wendepunkt zu kommen. Man bekommt mit, dass anscheinend der Prophet gesagt hat, es gibt einen Mann oder es wird einer kommen, der hat auf seiner Handfläche AD eingeritzt. Und wie es der Zufall will, hat man als Spieler sozusagen oder als Booker oder ja, den Booker übernimmt man ja, dieses AD in der Hand eingeritzt. Und man kommt dann eben zu so einem Jahrmarkt. Und dann kommt eigentlich eine ziemlich krasse Szene. Man darf dann eine Losnummer ziehen und bekommt dafür dann einen Ball, also so einen Baseball. Und dann kommen aus so einem wirklich schön geschmückten Bühne kommen dann zwei Sklaven oder Gefangene heraus. Man soll die sozusagen abwerfen. Sozusagen, um zu zeigen, ja, das sind ja niedrigere Menschen und wir sind die besseren. Aber man hat dann als Spieler sozusagen auch die Wahl, den Mann abzuwerfen, der dir den Ball gegeben hat. Und das macht man, also ich habe das gemacht und dann wird man sozusagen kurz bevor man wirft festgehalten und dann, er ist es, sozusagen der Antichrist. Und ab da sind dann die ganzen Polizisten, Detektive, Kultisten gegen einen und dann nimmt das Spiel auch richtig Fahrt auf.
Okay, ab da geht's dann los und dann genau. So wird dann quasi auch erklärt, warum dich auf einmal jeder kennt in dieser Welt, weil
genau.
Das ist ja oft bei anderen Spielen immer so ein Problem, dass man sich denkt, ich komme jetzt hier hin und eigentlich dürfte mir doch niemand wissen, wer ich hier bin, aber trotzdem wissen alle sofort, dass ich der Böse bin und alle fangen gleich an, auf mich zu schießen. Genau. Aber so kann man natürlich, das ist so ein ganz guter erzählerischer Kniff, wie das dann erklärt wird, dass du eben groß Öffentlichkeit wirksam auf dem Jahrmarkt, wo alle anwesend sind, wo alle dann alle Augen auf dich gerichtet sind, wird dann groß spektakulär in der Öffentlichkeit dein Bild gezeigt. Und wahrscheinlich ist es dann auch so, dass, also ist jetzt nur eine Mutmaßung von mir, aber diese Jungen, diese Zeitungsjungen, die werden dann wahrscheinlich rumstehen und dein Fahndungsbild irgendwie so auf dem Titelblatt haben, damit erklärt wird, warum du da jetzt der Böse bist.
Ja, es geht sogar so weit noch, dass es wie in einem totalitären Staat, dass überall Mikrofone sind und es wird halt durchgesagt, er ist da, achtet darauf, er befindet sich jetzt in dem und dem Sektor.
okay.
Und die Leute wissen dann schon anscheinend, also ist ja auch irgendwie nicht verwunderlich, wenn du so deinen ganz normalen Alltag gelebt hast und dann plötzlich kommt einer mit reingestürmt mit einer Waffe und hinter ihm Polizisten oder an der anderen Seite klopfen dann schon Polizisten, dann wissen die halt, oh, das könnte der jetzt sein, wo sie gerade die Durchsage gemacht haben. Und es ist ganz spannend zu sehen, dass dann manche nicht gleich sagen, hier ist er. Also es gibt eine Szene, da kommt man in so eine Wohnung rein und die sagen dann, okay, wir sind leise, wir sagen nichts. Und man verrät sich dann entweder selbst, indem dass man sozusagen eine Tür öffnet, also so gleich rausgeht und diese Polizisten angreift, die da klopfen. Oder nach einer gewissen Zeit kommen diese Polizisten eben rein, weil sie sagen, okay, der muss jetzt in diesem Haus sein. Und die töten dann auch knallhart diese beiden Menschen, die dich vorher irgendwie geschützt haben. Und das ist eigentlich echt spannend zu sehen. Und finde ich auch toll, dass es sozusagen jetzt nicht nur, dass diese Welt nicht komplett gegen dich ist. Also, weil was sollen die beiden jetzt plötzlich gegen dich haben? Die haben halt furchtbare Angst vor dir, weil du ja sozusagen der, laut dem Propheten, der Antichrist bist. Oder halt, ich nenne es jetzt einfach mal Antichrist. Und das finde ich eigentlich ganz gut gelöst.
Okay, ja. Also die Welt ist halt glaubwürdiger, als wenn jetzt sagst, alle sind gegen dich. Wie ist es denn von der, also ich habe jetzt über den ersten Trailern und Spiel-Gameplay-Sequenz und so, hatte ich immer das Gefühl, das ist sehr arg, sehr, sehr linear irgendwie. Jetzt ist natürlich schwierig, weil wenn man natürlich nur die ersten 3 Stunden gesehen hat, in der ja viel Zeit wahrscheinlich einfach mal drauf verwendet wird, das Spiel und die Mechaniken zu erklären, da muss das ja auch ein bisschen linear sein. Mhm. Aber wie ist das? Also habe ich da eine ganze freie Stadt, in der ich rumlatschen kann? Oder ist das doch mal irgendwie abgegrenzte Areale? Oder ist es sogar sehr schlauchig?
Also ganz am Anfang hatte ich das Gefühl, wow, in dieser Stadt kann ich mich bewegen, wie ich will. Und dem ist aber nicht so. Also es lässt einem, sag ich mal, so die Freiheit, dass man sich bewegen kann, um jetzt zum Beispiel, wenn man einem Kampf gegenübersteht, dass man verschiedene Wege einschreiten kann. Also dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal, Glück gesagt, von rechts ran und dann probiere ich die Fähigkeiten. Und wenn ich jetzt von links kommen würde, dann könnte ich diese Fähigkeit nutzen oder diese Waffe. Diese Freiheit lässt aber der Levelaufbau ist sehr linear und stringent. Und ja, kommt allen, wenn man sozusagen hinter diese ganze Kulisse schaut, ist es sehr schlauchig.
Okay.
Also man folgt schon einem Pfad. Also man kann jetzt zwar dann schon immer wieder zurücklaufen, aber man kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt mache ich mal 20 Minuten Pause und entdecke die Stadt. Also das funktioniert nicht.
Und hast du schon eine von diesen, also das war ja so eine der Neuerungen, diese Rail-Sequenzen, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, also wo man mit seinem Haken an diesen, ja, Eisenbahnschienen oder wie man das nennen soll, also diese ja, Schienen, ja, die da die einzelnen Stadtteile verbinden, lang rutscht.
Ja, also kommt relativ schnell, weil man sozusagen so nur von den verschiedenen Stadtteilen zur nächsten kommt. Also diese ganz Columbia besteht aus mehreren Blöcken. Also das ist immer wie so ein Gebäudekomplex und zum nächsten sind dann dazwischen so Luftfähren oder mal ein Luftschiff oder halt diese Schienen. Und so wird halt Columbia zusammengestellt. Aber es sind mehrere kleine Inseln. Das trifft es eigentlich am besten. Genau, mehrere kleine Inseln, auf denen dann Gebäude sind.
Und auf diesen Inseln kann man sich dann immer frei bewegen, aber oft ist es dann so, dass dann der Übergang zur nächsten Insel, wo es dann weitergeht, geht dann erst, wenn du irgendwas Bestimmtes erfüllt hast, oder?
Genau. Also du läufst sozusagen du musst es vorstellen, wie wenn du jetzt, ich sag's immer so, du läufst eher so wie über Hängebrücken. Also du hast Inseln, verschiedene Bereiche und auf dieser Insel hast du auch wieder nur einen Korridor, auf den du dich bewegen kannst. Du denkst zwar, die ist größer, kannst aber nicht überall hin. Und dann läufst du sozusagen über ein Luftschiff auf die nächste Insel. Da kannst du hin, musst du aber vielleicht nicht. Und dann hängst du dich an eine Schiene und fährst zur nächsten Insel. Also dass du kriegst halt am Anfang, also nicht am Anfang, sondern du kriegst immer so Ziele vorgegeben, wie gehe zu der und der Sektion. Und zu dieser Sektion kommst du halt gerade und du kannst halt mal sagen, okay, jetzt schaue ich mal mir die Insel an, aber da kann man auf der Insel kann man dann 5 Meter gehen und man entschließt sich dann ganz schnell, okay, ich hänge mich wieder an die Schienen oder hüpfe von über das Luftschiff zur anderen Insel. Genau, so ist das eigentlich aufgebaut.
Und kommt jetzt dann auch noch irgendwas Übernatürliches rein? Also, weil das war ja das so, beim ersten Bioshock hatte man ja immer diese Plasmide und dann auch dieses Adam, was man da abernten musste. Und das wirkt jetzt irgendwie so, als ob Bioshock Infinite, ich will jetzt mal sagen, nicht realistisch, aber doch eher so ein bisschen das ganze Übernatürliche ein bisschen runtergefahren hat.
Nee, also, ja, dann habe ich das nicht richtig rübergebracht. Also, es ist schon sehr übernatürlich, weil man auch diese, also mit diesem, wie heißt denn das, hat einen speziellen Namen, weiß ich jetzt nicht, also mit diesem Hakengerät, an dem man sich halt an die Schienen hängen kann, da kann man schon, die sind magnetisch und da kann man schon sehr weit fliegen. Aber man bekommt auch ähnlich wie die Plasmide, bekommt man diesmal ja so Getränke, Essenzen, die man trinkt und dann hat man diese Fähigkeit.
Also ich kann dann auch wieder Flammenbälle schießen und oder Gegner eineisen und oder weiß ich was, im ersten Bioshock gab es ja unendlich viel an Sachen, die man dann machen konnte und die man auch kombinieren konnte. Also dass man dann irgendwie Gegner eingefroren hat und sie danach mit einem irgendwie, weiß ich nicht, Lichtblitz beschossen hat oder ähnliches. Und
genau, also ich hatte jetzt die Möglichkeit, durch diese Essenzen, das ist eigentlich ganz cool gemacht, weil man kommt seinen ersten auf so einem Jahrmarkt eben. Und das ist die Essenz, dass man Maschinen freundlich machen kann und die sozusagen verändern kann.
Also so eine klassische Version des Hackens, was es ja dann auch ist. Also so ein Steampunk-Hacken, wo man dann wirklich in der Maschine, das wie beim ersten Bioshock, dann irgendwie was waren das, so Glasrohre, die man umstellen musste. Und wenn man dann die richtige Verbindung zwischen den zwei Glasrohren hat, dann konnte irgendwie diese Stromflüssigkeit da so durchfließen und dann war die Maschine gehackt für dich. Mhm. Und also so eine klassische Steampunk-Hacking-Vision, so eine sehr mechanische Herangehensweise an das
Thema. Ja, das ist aber da ein bisschen anders, ist da ein bisschen magischer, weil man sozusagen wie so einen grünen Geist auf diese Maschine schickt und dieser Geist übernimmt dann sozusagen die Maschine und öffnet dann entweder Türen oder es gibt dann später so Tourette-Türme, die man dann eben übernehmen kann, die dann für einen kämpfen, für eine gewisse Zeit lang.
Ja, okay. Ja.
Genau, und das ist so, also diese Essenzen sind wie auf dem Jahrmarkt halt, dass du, wenn man sagt, diese ganzen Scharlatan-Sachen, so kommt es so ein bisschen rüber. Und diese Essenzen findet man und ich habe dann, also ganz am Anfang bekommt man dann noch einen Feuerball eben, den man schießen kann. Dann so eine Rabenfähigkeit, also dass man so Raben auf einen schicken kann, die dann den Gegner zerhacken. Und dann noch so eine Schockwelle, die Gegner in die Luft haut. Und das ist dann, also wenn man die verschieden kombiniert, also manche Gegner kann man nur mit einer speziellen Fähigkeit dann sozusagen außer Gefecht setzen oder eben diese Tourettes für sich gewinnen. Aber ansonsten macht es echt Spaß, damit einfach zu experimentieren. Mal eine Schockwelle, dann danach gleich ein Feuerball oder Schockwelle mit Schrotflinte und so weiter. Also das macht wirklich Spaß. Also das ist wirklich, diese Kämpfe sind wirklich gut gestaltet. Machen mir persönlich mehr Spaß, als wie in den Vorgängerteilen.
Ah, okay, ja, das ist ja schon mal eine Ansage, sag ich mal. Gibt es denn dann auch wieder so ein Äquivalent zu den Big Daddies oder zu den Big Sisters, wie es im zweiten Teil war? Also solche, ich will nicht sagen Bossgegner, sondern so Zwischengegner, die dann doch mehr aushalten und dann auch eine bestimmte Taktik meistens erfordern?
Genau, die heißen diesmal Heavy Hitters und die im ersten Moment, ich so, Big Daddy, und die sind halt so vom Gefühl, also sind die wie Big Daddies, aber ein bisschen schwächer auf jeden Fall. Könnten aber sozusagen Vorläufer der Big Daddies sein, weil die auch eben diese großen Schuhe schon haben und diesen ganzen, ja, sag ich mal, den Körperunterbau, aber eben noch nicht diese riesen Helme aufhaben. Also diese Taucherglocken fehlen dann noch. Und ja, dann gab es in dem Fall jetzt keine, bis auf die Heavy Hitters, keine größeren Gegner mehr. Und das Spiel hat dann aufgehört, als man das erste Mal einem das habe ich nachgeschaut, das ist Motorized Patriot gegenübertritt. Und da war dann das Spiel zu Ende. Und das war, ist so ein, ja, schaut aus wie George Washington mit einer Minigun.
Okay.
Die gibt es anscheinend dann sozusagen, es ist äquivalent zum Big Daddy dann, glaube ich, später. So von der Zähigkeit und von der Taktik, wie man vorgehen muss.
Also solche Gegner, die man dann nicht einfach nur mit hingehen und zweimal drauf bratzen und irgendwie umhauen kann, sondern wo man dann wirklich schwer kämpfen muss, weil man dann irgendwie die richtigen Taktiken anwenden muss.
Genau.
Ja. Gut, man merkt hier schon an, du bist offenbar sehr angetan von dem Spiel und ich glaube, das kann man auch wahrscheinlich nachvollziehen, weil das war ja schon von den ganzen, was man so vorher gehört hat und jetzt hat ja irgendwie nach wie heißt der Macher, Ken Levine. Der hat ja schon einen Track Record, wie man so sagt. Also der hat ja eigentlich alles, was der bisher gemacht hat, war ja dann schon immer, hatte Hand und Fuß und stellenweise dann ja auch wirklich so tolle Sachen, Ausnahmespiele dabei wie Bioshock. Deswegen, ich glaube, ich vertraue dem da, dass er jetzt auch das Bioshock Infinite dann noch hinkriegt und das dann auch über die Dauer der Spielzeit dann die Story noch ein bisschen anzieht und vielleicht wäre cool, wenn es sogar wieder so ein What the fuck Twist-Moment am Ende gibt, wie beim ersten Bioshock. Aber das klar, kannst du natürlich nach den ersten Stunden noch nicht wissen. Und wenn du es weißt, bitte sag's nicht. Wenn man dir schon was verraten hat.
Nee.
Deswegen, ja. Kommt jetzt im März.
Am 26.
schon.
März.
Ah, Ende März, ja. Also genau. Ist schon krass. Also da ist ja wirklich im Frühjahr 2013 schon einiges geboten.
Auf jeden Fall. Und ich muss ja dazu sagen, ich hatte Bioshock nur vom Look her auf der Uhr bis jetzt. Also ich habe mir gedacht so, weiß ich nicht, schaut gut aus, wird vielleicht auch spaßig zu spielen, aber war noch nie so richtig überzeugt von dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es liegt daran, weil mir Bioshock 2 irgendwie, ja, sagen wir mal, ab der Hälfte irgendwie zu träge war oder hat mir nicht mehr so Spaß gemacht einfach.
Ja.
Und gut, das kann jetzt auch wieder passieren.
Weil ich ja, aber man muss halt dazu sagen, dass Bioshock 2 halt von einem anderen Team war und das war ja eher so eine, ja, da hat halt der Publisher gesagt, ey, Bioshock 1 war gut, wir wollen das, wir wollen dann eine Fortsetzung bringen und da hat man halt dieses 2K Marine, die, ich weiß gar nicht wo, irgendwo Boston oder sowas sitzen die, glaube ich, dann hat man halt ein anderes Team eine Fortsetzung gesetzt und die haben dann halt eher so eine, ja, ganz nette, aber eben nicht so eine herausragende Fortsetzung gemacht und jetzt ist ja wieder das klassische Team, was das erste Bioshock gemacht hat, macht jetzt das Infinite, deswegen glaube ich, kann ich schon verstehen, dass man sagt, vom zweiten war ich ein bisschen enttäuscht, aber das dritte, also es ist ja nicht offiziell das dritte, aber es ist ja de facto schon so ein dritter Serienteil, wird das jetzt wieder rausreißen.
Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt Feuer und Flamme dafür.
Okay.
Ich freue mich schon wirklich auf das Spiel. Also die ersten 3 Stunden haben echt wirklich richtig Spaß gemacht und wir haben jetzt noch gar nicht so irgendwie von der Elizabeth erzählt, die man dann da findet in den ersten 3 Stunden schon und dass man da mit der zusammenarbeitet und so. Also man kann sich echt wirklich freuen und ich glaube, die haben wirklich einiges zu bieten in dem Spiel.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ich denke, damit kann man es ganz gut zusammenfassen. Bevor wir jetzt aber ganz zum Ende kommen, du hast noch was mitgebracht für unsere Hörer, hast du mir am Anfang verraten.
Ja, genau. Ich habe netterweise von 2K, als ich die dort besucht habe, eine Sammelfigur bekommen. Und zwar eine Figur der Boys of Silence. Und ja, ist knapp 30 Zentimeter groß, sehr edel. Und da meine Regale schon voll sind, habe ich mir gedacht, könnten wir die auch hier gerne verlosen.
Gerne, ja. Da freut sich bestimmt ein Hörer drüber. Da müssen wir jetzt so, was sollen die denn machen? Lass uns das mal so machen, dass wir, du hast ja am Anfang erzählt, dass dieser Booker the Wit, die Hauptfigur, ist ja Teil einer Detektei, für die er also als Detektiv arbeitet. Den Namen verraten wir jetzt mal nicht. Aber du hast ihn ja schon am Anfang der Folge erwähnt. Und ich musste, als ich das gehört habe, sofort an so eine TV-Serie denken, in der diese Detektei durchaus auch eine Rolle spielt. Deswegen würde ich einfach vorschlagen, ihr schreibt uns das als Kommentar und der Erste, der die richtige Antwort schreibt, der kriegt dann diese Figur zugeschickt.
Ja, cool. Klingt super für mich.
Das ist ein Deal. Du darfst natürlich nicht mitmachen. Das ist natürlich,
also, oh, verdammt. Ja, wir können sie auch gleich behalten. Ne?
Ja. Nee, cool. Dann danke ich dir schon mal stellvertretend für denjenigen, der das dann bekommt. Und ja, dann hoffe ich, dich bald mal wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Wünsche ich dir auch und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Bis gerne. Dann. Ciao.
Ciao.